Herzlich willkommen, Lambert Klammerer Jazz. Wir sind wieder für Sie da. Hallo Felix.
Hallo Lambert Christopher. Ich grüße dich.
Christopher Lambert, wieder Highlander meinst du?
Richtig.
Ja, stimmt, mein Name
ist Vetter. Das ist eigentlich der echte Lambert für mich.
Ja, stimmt.
Habe ich geliebt, diesen Film, muss ich sagen, als Kind.
Ja, interessant aber auch, wie es dann weitergeht mit dem Highlander 2. Da spielt ja die Umweltverschmutzung auf einmal eine Rolle, richtig?
Ja, da geht es wirklich ums Ozonloch oder sowas, ne? Ja, ja, ja.
Ja, ja. Mhm. Also so von der Vergangenheit in die Zukunft geht es dann ja eigentlich. Weil eins sind sie ja noch in Schottland unterwegs, ne?
In eins sind sie in Schottland unterwegs, genau. Also ich weiß auch gar nicht, Highlander 2 und 3, 4 Highlander-Filme gibt es. Und sogar noch die Quelle der, oh nee, das ist dann mit Adrian.
Und es gibt eine tolle Serie noch.
Genau, ja, Bruder. Ja. So mittel, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Highlander 2 und 3, die haben es auch nicht so richtig geschafft, Teil so des Kanons zu werden, oder?
Nee, der Highlander ist ja Klassiker. Da ist ja auch doch die Musik von Queen.
Genau.
Who Wants to Live Forever.
Ja.
Gedreht auf der Isle of Skye. In Schottland, wo ich übrigens auch mal ein Musikvideo gedreht habe mit Horny, liebe Grüße, hatten wir eine gute Zeit. Ist immer eine Reise wert. Da kommt, glaube ich, der Talisker-Whisky her.
Ah.
Und das ist wirklich toll. Man fährt da hin und denkt, so, sieht ja genauso aus wie im Film, weil
ist da gedreht. Ja, genau. Also ja. Lambert und Lambert auf der Isle of Skye.
Nee, in the Dust of Our Days, falls das mal jemand nachschauen will, haben wir da gedreht. Ja.
Oh ja, ich weiß. Finde ich sehr gut den Film und auch tatsächlich auch die Musik von Queen. Es geht los, so eine Szene. Ich glaube, der Highlander ist bei so einem Boxkampf und geht dann so in runter ins Parkhaus.
Ja.
Und dann erledigt er so den ersten anderen Highlander oder Unsterblichen mit seinem Katana, da mit seinem Samurai-Schwert. Und dann kommt, glaube ich, ein Satz, Princess of the Universe von Queen. Und ich als kleiner Stöpsel vorm Fernseher dachte nur so, wow, alles klar, krass. Wie krass ist der Highlander?
Wie krass ist der Highlander? Ja. Weißt du aber, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war, dass ich dachte nach dem ersten Film, er ist der einzige Überlebende, er ist jetzt der einzige Highlander, keiner kann ihm mehr was. Und dann kommt ja heraus, dann im Zuge des Highlander-Franchises, es gibt immer noch wahnsinnig viele andere Highlander. So, also dann gibt es auf einmal eine Serie, wo jede Folge ein Highlander auftaucht, die sie ihm an den Kragen wollen und so.
Ja.
Das hat mich irgendwie geärgert, weil ich dachte so, am Ende ist doch Christopher Lambert der Einzige, der überlebt hat. Aber das ist natürlich blöd, wenn du damit Geld machen willst. So.
Ja, schmälert das jetzt aber den ersten Film? Oder macht es eher so die Fortsetzung etwas magisch?
Ja, eher die Fortsetzung.
Ich glaube auch, die anderen Filme sind wirklich nicht unbedingt empfehlenswert, würde ich sagen. Aber der erste Highlander-Film, das hat mir sehr gut gefallen. Auch der Look von Christopher Lambert. Der trägt Trenchcoat und so weiße 80s-Sneaker. Sehr gut. Ja, natürlich ein gut Trenchcoat, gekleidet. Um sein Schwert darunter zu verstecken. Gefällt mir sehr gut. Und natürlich nicht zu vergessen, Sean Connery. Mhm. Als auch irgendwie so ein unsterblicher Edelmann, spanischer Edelmann, glaube ich.
Richtig.
Der dann in Schottland auftaucht. Auch sehr gut. Sean Connery, eh so ein präsenter Schauspieler unserer Kindheit.
Ja, immer der Vater von irgendwem, so
genau.
der oder der Onkel oder so.
Stimmt.
Indiana Jones Papa und sowas.
Genau. Ja, ja. Bei der letzte Kreuzzug, da
und
ist
natürlich
er ja der
James
Vater.
Bond, der alte genau. James Bond.
Der alte James Bond und dann aber genau, dann Plaid bekommen und er dann so in das Onkel- und Vaterfach gewechselt. Interessanterweise ist er, glaube ich, nur 10-12 Jahre älter als Harrison Ford.
Ja.
Also Harrison Ford Jahrgang 42, Sean Connery Jahrgang 30, 12 Jahre älter, spielt aber den Vater.
Genau. Und weißt du, welche Rolle prädestiniert wäre für Sean Connery, wenn wir jetzt mal an Biopics denken?
Ja.
Das anstehende Biopic über John Scofield.
Ah ja. Sehr gut. Bei Sean Connery könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der so ein bisschen Jazzgitarre spielt. Das onkeligste aller Jazzinstrumente.
Oder? Das wäre doch, die Rolle wäre ihm auf den Leib, geschnitten?
Ja.
Irgendwie so, es gibt
geschneidert. Ja, ja, richtig. Ja, du hast völlig recht.
Ja, heiteres zuerst oder was? Oder trauriges? Einmal kurz trauriges.
Ja.
Jetzt sind wir bei Gitarristen. Ich verpasse das Konzert heute Abend, gestern Abend bei Veröffentlichung von Bill Frisell. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es war. Es ist ausverkauft.
Ja.
Habe ich mich heute Morgen geärgert. Da hätte ich mal früher zuschlagen sollen. Weil wie oft kann man Bill Frisell noch sehen? Also der ist auch schon älter, oder? Älteres Semester.
Ja, ja, Jahrgang 51.
Also, okay, meinst du, der kommt nochmal?
Der ist unter 80. Alles, was unter 80 ist, ist mittlerweile auf dem Jobmarkt jung.
Genau. Auf dem Jazzmarkt meinst du?
Genau. Ja, auch, aber ja durchaus auch ja im Line-Up von großen Festivals. Hab neulich so einen Artikel gelesen über das Monterey Pop Festival, so eins der frühen Pop-Festivals, ich glaube 67 oder so in Monterey, ne, in Kalifornien. Ja. So ein Woodstock-Vorläufer. Wirklich mit Abstand ältester Künstler auf der Bühne, mit Abstand Ravi Shankar, der da schon irgendwie so Mitte 40 war oder sowas. Okay. Und dann noch der eine von hier, All the Leaves Are Brown, wie heißen die? Der war auch
Mamas
schon,
und the Papas.
Ja, der war auch schon über 30, glaube ich. Ach nee, Ravi Shankar. Ah nee, doch, ja, 47 Jahre ungefähr zu dem Zeitpunkt. Das waren noch Zeiten, wo man da als alt galt.
The Mamas and the Papas hatten ja zwei Hits, ne? All the Leaves Are Brown und der andere ist Dream a Little Dream. Und ja. Ich glaube wirklich, warum die keine große Karriere gemacht haben, weil die ja eigentlich eine tolle Band waren und diese beiden Hits sind ja wirklich mega,
ja.
Ist einfach dieser bescheuerte Bandname, oder? Das ist ja wirklich maximal uncool.
Ja, mag sein. Also ich gehe da mal mit. Ja, wahrscheinlich ist das der Grund.
Da ist doch Lambert besser.
Ja.
Wo man sofort an den Highlander erinnert ist.
Ja, also es macht es so viel aus, der Bandname. Also, weil Bandnamen sind ja immer irgendwie bescheuert. Neulich habe ich auch irgendwie von irgendeinem Jugendsender so eine Instagram-Slideshow gesehen, wo sie dann englische Bandnamen so übersetzt haben und gesagt haben, das würde ja gar nicht gehen. Wie heißt denn mal diese Band? Sixpence?
None the Richer.
Genau, ja. Auf Deutsch 6 Cent und kein bisschen mehr oder so.
Kein reicher, nur ja. Nicht reicher.
Ja. Ja, also solche Bandnamen möglicherweise nicht so gut. Ja, zwei
Hits. Hatten auch nur einen Hit, ne? Also ja. Sixpence und None the Richer, allerdings bis heute immer wieder gecovert.
Ja.
Gerne gecovert, das Lied.
Mamas and the Papas natürlich noch der große Hit von, wie hieß sie? Cass Elliot mit ihrem Soloprojekt Mama Cass. Das hieß Make Your Own Kind of Music, hört man auch öfter
Ach
mal.
Ach so, irgendwo. Da hat sie dann auch wieder Mama da in den Bandnamen reingebracht.
Ja.
Die sind ja obsessed gewesen mit so familiär strukturierten Bandnamen.
Ja, total heteronormativ und reaktionär würdest du jetzt als ja, Voka-Neuköllner sagen.
Als Neuköllner, klar. Ja. Weiß ich gleich zu beanstanden.
Ja.
Wenn man über Familie redet, redet man ja auch viel über den Tod. Richie Bayrach ist gestorben.
Das ja,
ist rest jetzt in also peace. Nicht, rest in peace, schade. Das ist jetzt nun wirklich nicht mehr möglich, den zu sehen. Wir haben den beide noch live gesehen.
Ja, da hatte man auch wirklich viel Zeit für, weil der ist.
Da hatte man viel Zeit für, weil er in Deutschland irgendwie sehr aktiv war. So
ja, er hat, glaube ich, in Leipzig gelebt und auch da unterrichtet.
Ja, wir haben uns auch schon mal länger mit ihm befasst in der ECM-Folge. Da gibt es, wie heißt denn nochmal dieses tolle Tondokument, wo sie komplett
The Snow Leopard.
Durchgeschossen, dieses das große, großartigste Stück, was er je aufgenommen hat, seiner Meinung nach gespielt haben.
Ist es
und Manfred Eichner überhaupt nicht begeistert gewesen.
Ja, ich glaube, es ist das Album The Snow Leopard.
Ja, nee, Manfred das Eicher falsch, heißt er. Heißt er Manfred Eicher oder Manfred
ja,
Eichner?
Nee, Omerta, ich.
Egal.
Hört es bitte nochmal nach
ja.
In unserer ECM-Folge. Sehr, sehr gut. Da wird nämlich für Richie Bayrach Manfred Eicher zu Manfred Eichmann, weil er ihm verbietet, einen ganz besonders tollen Take auf einem Album zu veröffentlichen. Richie Bayrach setzt sich am Ende durch, bricht aber da mit Manfred Eicher und dem ECM-Label. Sehr, sehr gut. Gibt es irgendwo auf YouTube ein Interview zu. Ganz toll. Jetzt sind ja. Wir so gehüpft. Ich weiß gar nicht, ob ich dich, irgendwie hänge ich mit dem Kopf immer noch an Highlander fest, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Was ich dir aber erzählen könnte, wir reden ja Highlander, alte Leute, Unsterbliche, unsterblich, ja. So wie viele Popmusiker auch fast unsterblich scheinen, wenn sie im betagten Alter noch auf die Bühne gehen. Ein neues Geschäftsmodell für etwas jüngere Popmusiker. Der musikalische Enkeltrick ist mir neulich aufgefallen, beziehungsweise wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Ist ein alter Hut aus dem letzten Jahr, aber ich erzähle dir mal jetzt vom musikalischen Enkeltrick. Weißt du, was ich meinen könnte?
Nein.
Man kann sich ja quasi als junger Popmusiker an ältere Popmusiker ranhängen.
Ja.
Und dann darüber nochmal so ein bisschen die quasi aus dem Altersheim holen und dann nochmal abkassieren. Wie so ein Enkeltrick. Weißt du, wenn du an der Tür bist und sagst, hier, ich bin dein Enkel, können wir nicht eine Platte zusammen machen? So ja geschehen vor einigen Jahren von Brandy Carlile zusammen mit Joni Mitchell.
Richtig.
Alter, das du ist hast ja, recht. Genau.
So, haben wir auch eine ganze Folge zugemacht.
Haben wir eine ganze Folge zugemacht. Ja. Und jetzt wurde mir zugespielt, habe ich einfach verpasst. Ist irgendwann letztes Jahr im April passiert. Brandy Carlile hat auch ein Album gemacht mit Elton John.
Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ja, okay.
Ja, Who Believes in Angels?
Ja, das Prinzip habe ich verstanden.
Ja.
Das ist aber genau das. Okay, Brandy Carlile ist irgendwie ja ein Star, offensichtlich.
Ja.
Aber tatsächlich ist das wirklich Musik, die unhörbar ist. Meiner Meinung. Ich weiß, sie wird diesen Podcast nicht hören. Deswegen werden ihre Anwälte wahrscheinlich jetzt die Finger still halten müssen.
Ist ja auch eine Falschaussage, weil sie ist ja hörbar. Ich kann sie abspielen und dann akustisch wahrnehmen.
Aber hast du diese Songs sind nicht zu verstehen. Und das ist ja dann vollkommen klar, dass sich dann so jemand, der halt einfach keine guten Songs schreiben kann, sich dann halt die alten Recken nimmt und sagt so, da können wir das ja so zusammen machen und dann steht da so ein bisschen mein Name drauf, dann profitiere ich auch ein bisschen davon.
Ja. Also,
aber genau, du hast ganz recht, Enkeltrick.
Ja. Genau, unter diesem Gesichtspunkt, der musikalische Enkeltrick, kann man ja eigentlich immer diese ganzen Kooperationsalben jetzt betrachten, die so auftauchen. Es hat doch zum Beispiel die Gruppe Metallica mit dem damals schon verrenteten Lou Reed zum Beispiel ein Album zusammen gemacht. Stimmt. Ja. Und sowas gibt's doch immer wieder. Ja. Wir nennen das jetzt musikalischen Enkeltrick.
Natürlich gut.
Ja.
Deswegen haben wahrscheinlich auch so viele junge Leute gerne mit Richie Beirach zusammengespielt, oder? Der wirkt immer schon so wahnsinnig alt.
Ja, im Jazz geht das natürlich gut. Da gibt es sehr viele sehr alte Leute.
Ja.
Das ist aber eher andersrum. Das ist, hat ja eher so eine Grooming-Komponente, dass gerne ja so super alte Jazzmusiker sich dann so die jungen Recken
neues Album von Joshua Redman auch.
Ja.
Sehr gut. Also kann ich wirklich empfehlen, kann man sich gut durchhören. Und da hat auch sich so ganz junge Leute wieder geangelt. Ja, erstmal positiv zu bewerten, dass er so Leuten eine Bühne in der Szene quasi macht man dann auf diese jungen Talente aufmerksam und so, ist doch super.
Ja, wir müssen jetzt natürlich nochmal zur Verteidigung sagen, Joshua Redman ist noch unter 60. Also das ist wirklich,
ist ein Baby.
Im Jazzalter ist das jung, blutjung.
Ja. Naja, Richie Beirach hat ja auch tolle Stücke geschrieben. Zum Beispiel, erinnerst du dich an die Komposition Elm?
Ja, Elm. Nightmare on Elm Street.
Ich kann das jetzt leider nicht mehr spielen, aber ich weiß, dass ich das zur Aufnahmeprüfung des Popkurses gespielt habe.
Da gibt es irgendwie so eine bestimmte Art, die linke Hand zu spielen.
Ja, genau. So, es gibt so ein Pattern in der linken Hand. Ich hätte es eigentlich mal vorbereiten sollen. Das ist peinlich. Ja. Aber ich kann es mich auch... diese Melodie ist... Ich weiß auch nicht. Ich kann es auch nicht mehr, keine Ahnung. Aber jedenfalls weiß ich, dass ich dieses Stück damals noch, nämlich gab es beim Popkurs, den es ja immer noch gibt in Hamburg, den Zweig Jazzmusik, für den ich mich beworben habe. Und dafür habe ich das Stück Elm von Richie Beirach gespielt, weil ich wusste, in der Jury sitzt ja Detlef Bayer. Und ich dachte, da könnte ich mich gefügig machen, weil der hat es ja oft so mit ihm gespielt auch so. Und ich glaube, es hat funktioniert. Also ich wurde auf jeden Fall angenommen. Und er meinte auch so, das spielt Elm, interessant.
So?
Ist es so, ne? Ja. Also dann geht's irgendwie so, ne? Nee.
Doch.
Ja, so geht's.
Ja. Guck mal, alles wieder da.
Ja, ist ein wunderschönes Lied, muss man wirklich sagen.
Ja, genau. Richie Beirach ist Amerikaner.
Brooklyn.
Brooklyn. Aber interessanterweise, und dieses Stück demonstriert das, es gibt ja so ein paar Jazz-Kompositionen, die so eine Poppigkeit haben in der Harmonik, die dann später so ein europäischer Sound wurde. Da ist natürlich einmal zu nennen Steve Swallow mit dieser Komposition Falling Grace.
Kann ich noch, weil ich neulich aus der Session spielen musste.
Genau, Falling Grace, genau, ist ein Stück, was so ein bisschen eine Harmonik hat, die so ein bisschen weggeht von diesen typischen Broadway-Showtunes, Bebop-mäßigen 2-5-1-Ketten und so bestimmten Quintfall-Idiomen, die so sehr präsent sind im Jazz und auch eher so ein bisschen so, heute würden wir sagen, vielleicht so poppigere oder europäisch-klassisch-romantischere Akkordauflösung hat. Und da ist Elm auch ein Stück, was so ein bisschen in dieser Familie der Jazzkomposition ist. Deswegen Richie Beirach auch irgendwie bei ECM gelandet und irgendwie dann in Leipzig und so irgendwie ein sehr europäisch oder Fjord-Jazzig für einen Amerikaner.
Ja, stimmt.
Kann man das so sagen? Würdest du mir dazu stimmen?
Lass ich jetzt erstmal so stehen, wobei ja Fjord Jazz wirklich ein abwertender Begriff ist für das, was dann in Europa stattgefunden hat. Also auf jeden Fall haben das meine Lehrer in Amsterdam, die waren ja Hardliner, die fanden das alles scheiße. Und wenn sie halt gemerkt haben, die Schüler interessieren sich so für europäischen Jazz, skandinavischen Jazz, ECM und solche Sachen, dann haben sie gesagt, scheiß Fjord Jazz und so, hat alles kaputt gemacht. Und,
Das war
wirklich abwertender Begriff jedenfalls. Deswegen, ich mag den Begriff eigentlich, finde ich okay, aber weiß, dass das damals nicht nett gemeint war, wenn das gesagt wurde. Jedenfalls Richie Beirach, auch großer Star-Wars-Fan.
Ja?
Ich habe ja früher mit Chris Hearson mal gespielt und der hat auch mit Richie Beirach Duo eine Zeit lang gespielt und so. Und er meinte auch, weil Richie Beirach hat ja immer gesagt, man muss ja jeden Tag 8 Stunden üben. Also er hat auch einen Workshop gemacht mit ihm und Detlef Bayer und Billy Hart damals in Bremen. und Gregor Hübner, so ein Geiger. Mhm. Und da hat er uns allen gesagt, so, ja, ihr müsst jeden Tag 8 Stunden üben oder noch mehr.
Ja, und gut.
Kam irgendwann Chris Hirsten bei ihm vorbei und da hat Richie Bayrach aber irgendwie zugegeben, ja, heute habe ich den ganzen Tag Star Wars geguckt, alle Filme. Also kann ja gar nicht 8 Stunden geübt haben.
Ja, auch gut. Ist ja auch Jazz drin, haben wir schon mitbekommen.
Ja, genau. Wahrscheinlich war es das. Er wollte das transkribieren da aus dem, ja, aus Tatooine, da aus der Bar.
Ja, ansonsten um Richie Bayrach ranken sich auch so einige Anekdoten.
Ja.
Ja, vielleicht schnappt ihr die mal auf irgendwo.
Ja, die kriegt ihr schon irgendwie noch geliefert, auf, ja, jeden Fall, wenn ihr sie nicht sowieso schon habt. Ich habe das Gefühl, so unter der deutschen Studentenschaft werden auf jeden Fall Anekdoten von Richie Bayrach immer so, ja, unter der Hand gerne weitergegeben.
Genau, ich finde es, ja, nur jetzt in diesem Punkt pietätlos.
Ja, das machen wir jetzt hier nicht,
natürlich. Das machen wir jetzt hier nicht, sondern, ja, gedenken Richie Bayrach und diesem wirklich tollen Pianisten, ja, und, glaube ich, auch wichtigen Klavierpädagogen. Es gibt doch so einige, die auch bei dem studiert haben. Du ja auch, hast ja zumindest auch mal einen Workshop besucht.
Genau. Also das war noch vor dem Studium und so, da habe ich eigentlich, ich habe ihm auch ganz, ganz komische Fragen gestellt, für die ich mich im Nachhinein wirklich geschämt habe und so. Und er musste auch lachen dann und so und fand man, ja, oh, das ist ja eine süße Frage.
Ja, gut.
Ich hatte so bemerkt, er hatte irgend so eine Improvisation, dann auf einmal so Autumn Leaves so untergebracht war, ja, als Melodie. So, und dann meinte ich so, hattest du das vorher überlegt?
Ja.
Und dann meinte er so, haha, du bist echt ein Scherzkeks. Es war mir dann irgendwie peinlich danach.
Ja, gut.
Aber klar, ich wusste es nicht besser. Ich dachte so, vielleicht strukturiert man so eine Improvisation auch vorher. So,
ja, da bist du ja in bester Gesellschaft mit River Phoenix. Ja. Es gibt ein sehr tolles Bass-Workshop-Video von dem Red Hot Chili Peppers-Bassisten Flea.
Ja, übrigens in Australien geboren, wie ich gerade gelernt,
ja,
habe.
Ja, und genau, es gibt auch wohl ein aktuelles Flea-Interview bei unserem allseits beliebten Musikjournalisten online.
Rick Beato.
Und genau, ich wollte aber was erzählen über dieses Video von Anfang der 90er. Wirklich, Flea, ja, steht komplett im Saft und wird interviewt im Prinzip oder sitzt so zusammen mit River Phoenix, seinem Kumpel River Phoenix. Mhm.
Ja.
Der große Bruder von Joaquin Phoenix, also die Jüngeren wissen es nicht mehr, dann irgendwann auch Anfang Mitte der 90er an Heroin verstorben. Mhm. Genau, und die beiden sind irgendwie Kumpels und es geht eigentlich darum, dass Flea so ein bisschen erklärt, wie er seinen geilen Bass-Style so fabriziert. Ja. Zeigt so ein paar Licks und River Phoenix ist so sein Sidekick. Und man könnte den Eindruck haben, die beiden sind auch so ein bisschen drauf, ja, was sich so bei Flea eher in so eine Hyperaktivität dreht und bei River Phoenix eher in so eine leichte Tiefenentspanntheit.
Ja.
Und man merkt relativ schnell beim Gucken dieses Videos, ich glaube, ihr findet das bei YouTube, merkt man relativ schnell, dass River Phoenix auch absolut keinen Schnall hat von Bassspielen und das ist irgendwie, der sitzt
Musik
halt,
machen auch,
ja, er sitzt
nicht,
halt da, weil er River Phoenix, ja, ist, sind wir ehrlich. Ja, ja. Und dann fragt der Flea so Sachen, ja, great, I like the sound of the plague. Ja. Also, oder sagt solche Sachen. Und dann fragt er ihn aber an einer Stelle, als Flea dann so auf dem Bass rumtudelt, wow, what you played up there, was that spontaneously improvised? Genau. Das ist so ein bisschen wie du und Richie Bayrach.
Nur, dass ich halt 18 war.
Ja. River Phoenix ist da, glaube ich, auch fairerweise auch 18 ungefähr. Ja. Ich weiß es nicht. Sehr gut, also mein Anspieltipp.
Ja. Nee, Richie Bayrach, toll. Er hat auch immer so Wörter benutzt. Immer wenn er Gänsehaut sagen wollte, wenn jemand was Tolles gespielt hat, da wollte er so sagen Gänsehaut, aber konnte das irgendwie nicht so richtig aussprechen, meinte immer Gänsefleisch. It makes me feel like Gänsefleisch. Ach ja, gute Zeit gehabt mit ihm. Aber er konnte auch streng sein und auch mal ein bisschen so rumschimpfen und so. Aber irgendwie war das beeindruckend damals als junger, heranwachsender Musiker. Damals dachte ich ja wirklich so, eines Tages werde ich auch so sein. Dann werde ich auch so, ja, durch die Welt tingeln und in Jazzclubs spielen auf der Welt und werde halt so angesehen sein als einer der großen, einflussreichsten Pianisten der Jazzszene. So ist es dann ja auch gekommen.
Ja. Ja, erzähl mal, du warst unterwegs. Mal können wir mal einen kleinen Konzertreport machen. Du warst in Istanbul und
Istanbul, ja. Oh ja. Ich war das erste Mal tatsächlich auch, ich habe das 5. Mal in Istanbul gespielt, aber, ja, jetzt seit der Pandemie aber auch nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal 2019. Und zu der Zeit hatte ich alle Konzerte, die ich dort gespielt habe, immer auf der europäischen Seite gespielt.
Ja.
Das ist ja unterteilt in die asiatische und die europäische. Diesmal das erste Mal auf der asiatischen Seite.
Ja.
Und muss sagen, sieht aus wie Neukölln. Also das asiatische Istanbul sieht aus wie Neukölln, etwas weniger Kopftücher, deutlich weniger, muss man sagen, als Neukölln. Ansonsten so ähnlicher Vibe so auf der Straße, auch ähnliche Shops, was so angeboten wird an Produkten und diese ganzen Handyshops und so, gibt's da alles auch so. Und coole Bars, auch ähnlich wie in Berlin, etwas gebündelter, aber man hat das Gefühl, die Bars sind tatsächlich sogar noch ein bisschen hipper. So, auch dieser Jazzclub, wo wir waren, so, das war wirklich Hipster-Alarm. Mit so holzgetäfelten Regalen, wo dann irgendwie LPs ausgestellt wurden und so, alles so ein bisschen in dieser Listening-Bar Ästhetik auch so. Ne? Ah, okay. Wurde, konntest du da aber auch essen und so. Wir wurden die ganze Zeit durchgefüttert, das war super. Und ja, haben ein Konzert gespielt, war gut besucht. Die Türken haben viel Liebe zu geben, muss man wirklich sagen. Ja, und dann bin ich wieder zurück. Ich konnte leider nicht ins Hammam, weil ich habe noch Wunden von meinem Eingriff. Der Blinddarm musste raus und deswegen darf ich jetzt ein paar Wochen nicht in so solche Sachen gehen. Aber das Hammam, das Prinzip habe ich sowieso noch nicht ganz verstanden. Man wird gewaschen.
Ich war noch nie im Hammam, ich muss mich jetzt outen. In meiner Vorstellung ist das so eine Art Dampfbad, stimmt das nicht?
Ja, aber irgendwie kümmert sich dann ein Herr um dich, okay, der dich dann wäscht. Also du wirst gewaschen.
Ja, ist doch schön.
Luca war da. Da gibt's, weil er hat ja auch neue Haare, ja, da muss ja auch viel gewaschen werden.
Viel zu waschen, ja, wollte ich gerade sagen. Interessant, dass wenn wir, also guck mal, also ich war jetzt ja nicht mit, ich bin gerade verhindert, ich habe hier ein Projekt am Laufen, wo ich mich gerade schlecht rar machen kann. Deswegen seid ihr da ohne mich hingefahren. Ich wollte jetzt eigentlich von dir mal so ein bisschen so eine plastische Darstellung, was ich so verpasst habe. Und interessant, das ist bei jedem Lambert One-Off aus ans Gig eigentlich immer um Wellness geht.
Ja, wie gesagt, ich habe mich dann gedrückt, also ich konnte dann nicht und bin dann spazieren gegangen und habe mir die europäische Seite von der asiatischen Seite angeguckt, an der Küste am Bosporus. Hm. So, und es war auch wirklich auch relativ kalt, was es ja wirklich auch viel gibt in Istanbul.
Kälte?
Nee, Katzen. Ja. Überall Katzen. Katzen, Katzen. Istanbul, habe ich gelernt, ist die Stadt der Katzen. Deswegen vergleichsweise wenig Ratten, glaube ich auch.
Okay.
Das ist eigentlich ganz gut, weil hier in Neukölln gibt es auch deutlich mehr Ratten als Katzen.
Ist nicht so ein Ding bei uns mit den freilaufenden Katzen, aber in anderen Teilen der Welt.
Aber natürlich, es geht immer um Wellness. Vor allem bei diesen One-Off-Gigs hast du ja irgendwie oft auch so ein gutes Hotel, wo irgendwie so ein Angebot irgendwie mit drin ist und so. Und dann ist ja immer die Frage, guckst du die Stadt an oder gehst ins Hammam und so. Ja. Und ja, klar, wenn es kalt ist, dann ist das natürlich sehr verlockend, aber wie gesagt, gegen diesen man nicht. Andererseits ist es natürlich auch so, dass halt diese ganzen Kulturen ja so leicht unterschiedliche Angebote da haben. Also dann in Ungarn hast du ja auch immer diese Herrenbäder auch, wo man irgendwie Schach spielen kann und den ganzen Tag in so einem Bad einfach rumhängt. Ja, so. Ja, habe ich auch noch nie gemacht, aber da müssen wir auch nochmal hin. Und das Hammam muss ich nachholen. Also wurde mir danach gesagt, ist eigentlich schon so etwas, was man als Tourist eigentlich mal gemacht haben muss, so sich waschen lassen. Ja, keine Ahnung.
Vielleicht wäre mal so eine heiße Quelle was für dich.
Island?
Ja, sowas zum Beispiel. Gibt es auch in den USA, überall, glaube ich mal. Hin und wieder. Oder ich war mal in Japan vor vielen, vielen Jahren. Da gibt es auch ein relativ strenges Badeprotokoll. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber immer so verschiedene Garnituren. Hausschuhe müssen da irgendwie immer gewechselt werden. Und dann gibt es auch irgendwie so ein Badeprotokoll mit erst duschen und dann in das Bad und dann in das Bad. Ich weiß nicht mehr genau.
Also die sanitäre Kultur in Japan gefällt mir sowieso allein aufgrund des Klos.
Ja.
Also ja, muss ja, wirklich sagen,
das ist wirklich die Zukunft.
Hatten wir das hier schon mal besprochen? Ich weiß nicht, das wissen ja vielleicht auch viele, aber ich war auch noch nie in Japan, aber ich habe schon zweimal Veranstalter gehabt, die so japanische Klos hatten. Also da wirst du gereinigt von unten.
Ja.
Dass du halt kein Klopapier benutzen musst und wirst mit Wasser gereinigt.
Ja.
Gibt in Münster ein Hotel, die das anbieten, und in Stuttgart habe ich mal einen Veranstalter, der das so bei sich hat.
Ja,
so.
Und ich meine, das ist ja deine Sollbruchstelle, ist ja der Hinterausgang. Deswegen, wir werden ja immer von dir, ich sag das jetzt so oft, weil wir werden ja permanent in deine medizinischen Behandlung hier eingeweiht.
Wir müssen einen Unterschied machen, Felix. Das sind proktologische Probleme, die du jetzt besprechen willst. Da habe ich noch nie drüber geredet im Podcast. Ich rede immer vom Dickdarm. Ja?
Aber der Dickdarm, kriegst doch permanent Propofol, weil du irgendwelche Darmspiegelung haben musst.
Ja, das ist ja was anderes. Da musst du ja ein bisschen weiter rein, um diese
Polypen rauszuholen. Okay, ja gut, aber man muss ja trotzdem da rein.
Ja, genau, das ist die natürliche Öffnung, um sich der Polypen zu nähern. Ja,
genau, gut, danke. Ja. Ich wollte jetzt nicht dir irgendwas unterstellen, dass du da irgendwelche, wie heißt das, was man da, proktologische Probleme haben kannst. Ich werde das mal von der Podcast-Ärztin einordnen lassen. Ja. Also, aber deswegen wollte ich sagen, ist natürlich so eine japanische Toilette für dich besonders reizvoll.
Ja, hat also wirklich viele Vorteile. Im Süden Europas gibt es ja auch das Bidet.
Ja.
Das ja eine ähnliche Funktion übernimmt, nur da muss man aktiver sein.
Ja.
Und das haben die Japaner wirklich ja herausgefunden, dass es viel angenehmer ist, wenn man da gar nicht groß in Aktion treten muss, sondern dass eine unsichtbare Hand für dich alles erledigt. Ja.
Also ich war ja, also dass ich in
Japan
war.
Und so stelle ich mir ein bisschen auch das Hammam dann an vor. Also was heißt das? Du wirst, das Hammam in Istanbul. Was heißt denn, dass du wirst gewaschen? An welchen Stellen?
Das weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch eher eine grobe Waschung ist.
Okay.
Ich weiß es aber nicht. Ich bin auch da nicht firm. Ja. Ich kann dir aber nur erzählen, als ich in Japan war, und das ist, glaube ich, 20 Jahre her, da war ich ganz fasziniert von diesen Toiletten mit diesen Armaturen, mit den vielen Knöpfen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, krass, das ist die Zukunft, weil in Japan alles hochtechnisiert. Die sind uns bestimmt hier 10 Jahre voraus. Das kommt bei uns auch alles, und es kam nie.
Ja.
Warum nicht? der Europäer hat scheinbar kein Interesse an der elektrischen Toilette.
Das ist nicht zu verstehen. Wie gesagt, in Münster ein Hotel in der Stadt, ich habe es gerade vergessen, die haben das auf jedem Zimmer.
Okay, wirklich, ja. Ist krass. Das habe ich noch nie gesehen, ja. Außerhalb von Japan.
Ja, wir waren dann noch in so einer Bar, da lief dann laut Bluesmusik und dann merkt man, dass es echt so zum Oper langsam wird, dass einem so laute Bluesmusik irgendwie gefällt. So, cool, guter Sound. Alle waren so schwarz gekleidet und man hatte so ein bisschen so From Dusk Till Dawn Feeling da.
Ah, sehr gut, Roadhouse.
Ja.
Sehr gut.
Und ich hatte so ein alkoholfreies Bier bestellt, da wirkte der Kellner wirklich so, als wollte er mich gleich aussaugen. Also das ist da noch nicht so richtig angekommen mit dieser.
Was? F ist alkoholfrei, habe ich doch schon mal gesehen irgendwo.
Da gab's das nicht. Also der war wirklich so, was willst du? Also hat mir dann eine Cola hingestellt.
Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Finde ich auch völlig okay. Ja. F ist 00, genau, gibt es.
Gibt es.
Oh. Urlaub für jeden Geschmack, ja.
Nicht in Fenerbahce.
Gut, jetzt geht es hier auch wieder um Saufen und untenrum Themen. Das ist doch unserer nicht würdig. Wir sind ein investigativer Musikpodcast. Ein
Bildungspodcast.
Ja, auch. Bildungspodcast, genau. Ja.
Was ja in Istanbul tatsächlich so ist, dass die Bewohner der Stadt mich künstlerisch beraubt haben. Schon seit langer Zeit. Das ist mir schon die letzten Male aufgefallen. Ich habe ja diesen B-Part von Stay in the Dark, ne? Und es ist wirklich so, du läufst durch die Straßen und alle singen. Also die Straßenmusiker, alle singen diese Melodie. Und ich habe nie große Urheberrechts. Es kommt voll oft. Und ich habe nie irgendwie Urheberrechtsabrechnungen, also von der GEMA irgendwie aus der Türkei bekommen. Also, da muss man immer gucken, vielleicht funktioniert die GEMA in der Türkei nicht so gut.
Also du möchtest damit sagen, eigentlich so türkische Folklore klingt für dich alles gleich.
Ist alles auf jeden Fall von mir inspiriert. Ja.
Ja, ist glaube ich ein ganz eigenes Universum. Ich habe mich nämlich mal irgendwie interessiert für so, sagen wir, Großraum orientalische Musik oder so Folklore und bin da auf einen YouTube-Kanal gestoßen von einem Herren, der heißt Faria Faraji oder so. Also Faria Faraji mit J. Könnt ihr mal gucken. Und der hat im Prinzip so ein bisschen so eine Art Bildungskanal, wo der so bisschen so orientalische Musik erklärt. Hat aber auch viele Videos, wo er selber so eine Musik macht und auch, der beschäftigt sich auch nicht nur mit orientalischer Musik, sondern auch so ein bisschen so mit Wikingermusik und so. Ist aber, glaube ich, ein Iraner oder Perser, der, glaube ich, in Kanada lebt und so ganz gut erklärt, wie so diese Musik funktioniert und was auch so ein bisschen das Problem ist der westlichen Betrachtung orientalischer Musik. Man kann da vielleicht mal so ein bisschen das System dahinter erklären. Das ist hier eine halbwegs gestimmte Gitarre. Und was wir natürlich haben, kennen wir, sind unsere 12 Halbtöne, ne? Mhm. Und bestimmte Intervalle, die irgendwie auf der Obertonreihe basieren, sage ich jetzt mal ganz grob, die meisten Musikkulturen haben, sowas wie Quinten, Quarten, Oktaven natürlich. Und dann ist aber schon sowas wie eine Terz, ist ja relativ flexibel, sage ich mal. So, dass wir gerade in einigen orientalischen Musikkulturen, also türkisch, persisch, arabisch, so, ne, indisch, gibt es verschiedene Terzen. Bisschen höhere, bisschen tiefere, Vierteltöne. Ich will das gar nicht jetzt so ausbreiten, aber irgendwie so Systeme, die Also irgendwas, das für uns klingt orientalisch. Oft ja so so Intervalle, die so ein bisschen für uns so ein bisschen schief klingen. Aber dieser YouTuber erzählt eigentlich, dass er so angefragt wird, glaube ich, eine Musik zu machen für ein Videospiel. Ja. Und dann sagt er so, ich habe hier so eine bestimmte persische Skala benutzt, weil irgendwie die Perser im Gegensatz zu uns deutlich mehr verschiedene Tonleitern haben, mit auch verschiedenen Vierteltönen und sowas. Halt nicht nur 12 Halbtöne, sondern, keine Ahnung, 22 Noten und die in verschiedener Kombination, verschiedene Reichhaltigkeit von Skalen. Und dann hat er da irgendwie mit irgendeiner persischen Skala gearbeitet und dann sagt der Auftraggeber, ja, Entschuldigung, das klingt ja wohl überhaupt null orientalisch. Und dann sagt er eigentlich, was eigentlich jeder haben möchte, der orientalische Musik bestellt, ist das hier. Diese Tonleiter.
Ja.
Nämlich so eine Art, also wir kennen ja harmonisch Moll. Genau, und wenn ich jetzt beim harmonisch Moll noch die vierte Stufe erhöhe, Also mit einem A ist statt einem A. Dann habe ich irgendwie das Tonmaterial aus der, immer wenn es um orientalische Klischees geht, in Filmmusik oder so, wird immer diese Tonleiter erklingen.
Ja.
Immer. Zu 99%.
Und das reduziert die Musik.
Ja, ist ganz interessant, aber so es funktioniert ja so. Also ehrlich gesagt, ich kann mich daran erinnern, bei uns an der Schule war ja so ein Flügel in der Pausenhalle.
Ja.
Und ich weiß noch, dass unsere türkischen und arabischen Mitschüler das immer ultra lustig fanden, wenn ich am Klavier gespielt habe. Und ich habe keine Ahnung von dieser Art Musik, aber die haben mich eigentlich quasi immer angestachelt, mit diesem Tonmaterial da zu spielen. Keine Ahnung, okay. Vielleicht verselbstständigt sich da das Klischee. Wie gesagt, diese Musikkulturen sind reichhaltiger als das, aber das ist interessant, dass das quasi bemerkt wird. Nur achtet mal drauf, das ist quasi unser Tonklischee davon. Noch geiler ist eigentlich, dass es so eine bestimmte Art Oboe, Schalmei, so ein Blasinstrument gibt, ein orientalisches, was so aus Armenien kommt. Da gibt es so ein bestimmtes Blasinstrument, das erklärt er auch in einem anderen Video, was zum Beispiel in Filmen wie Lawrence von Arabien oder sowas benutzt wird. Und das ist so ein bestimmter Klang, der bei uns oder durch Filme assoziiert wird mit Schlangenbeschwörer, Wüste, ja. Kamele, kommt aber eigentlich so von Schafshirten aus dem armenischen Hochland, wo wenig mit Wüsten und Kamelen ist. Also ja. Und genau, also wer sich dafür interessiert, Faria Faraji, YouTube-Kanal, ganz, ganz interessant, wenn man da mal einen Deep Dive machen möchte, so ein bisschen in
klingt interessant, ja.
Ja, fand ich gut, kleiner Exkurs von mir.
Ja, wer es ja wirklich auch hingekriegt hat, so ein größeres Publikum auf dem Popmarkt sozusagen dafür zu finden, ist der ja Yildirim, die ja irgendwie so mit diesem kulturellen, musikalischen Erbe spielt und es verbindet mit so eigentlich so einem krautigen Sound und so. Hm. Habe ich zweimal schon live gesehen, ich habe auch ganz begeistert, glaube ich, schon im Podcast drüber berichtet. Einmal in Kanada hatte ich das gesehen, da eigentlich sogar zweimal, weil die zweimal gespielt hat und einmal noch in Berlin. Und das muss man wirklich sagen, sehr zu empfehlen. Das kann man sich sehr gut anhören. Hat so ein bisschen das Gefühl, man nähert sich der Musik auch ein bisschen, aber es trotzdem gibt es auch so eine Brücke zu den Hörgewohnheiten, die wir vielleicht so ein bisschen gewohnter sind oder so. Also ist sehr gut. Auch unglaublich, als ich da bei den Konzerten war, war wirklich so alles vertreten, so von sowohl Leute, die eher so an traditionalistischer Musik interessiert sind und absoluten Hipstern.
Ja.
Also es gab wirklich beides da.
Genau, wobei man sagen muss jetzt, sind ja auch alles, also so, okay, Disclaimer, ich sag's jetzt einmal, für mich klingt das auch irgendwie alles ähnlich, sag ich mal vorsichtig, ob das jetzt aus dem Libanon kommt oder aus Marokko, da hat man bestimmte Hörgewohnheiten, es sind wahrscheinlich auch alles wirklich ultra unterschiedliche Welten, so wie das auch, weiß ich, für Metal-Fans ist ja dann auch der Doom-Metal und der Thrash-Metal total ja. unterschiedlich. Ja. Gut, nur genau, Derya Yildirim ist ja Türkin und da gab es Altin Gün, war doch auch so eine Band, die so in den letzten Jahren super präsent genau. war. Ne?
Ja. Ja.
Also da kommt immer mal wieder was. Und da gibt es, glaube ich, dann doch auch, wenn man da einsteigen möchte, relativ viel so, auch so türkische Popmusik und türkische Disco-Musik, so auch aus den 60er, ja, 70er Jahren.
Irgendwie wohl auch eine Dokumentation. Ich habe sie nicht gesehen, aber die sich damit befasst, inwieweit diese türkische Popmusik auch in Deutschland produziert wurde und nicht in den Charts war. Dabei hatten ja. die riesengroße Absätze,
ja.
weil die halt irgendwie über andere Vertriebsstrukturen dann ihre Platten verkauft haben und vermarktet und so, sodass die nie in den Charts gelandet sind,
ja.
aber trotzdem eigentlich von den Absätzen total mithalten hätten können.
Ja. ja.
Aber da gibt es irgendwie eine Doku zu, werde ich nachtragen, muss ich nochmal
genau. noch nachtragen. Es gab jetzt eine neuere, es gibt halt noch diese 20 Jahre alte Doku von Fatih Akin hier, unser Hamburger Regisseur, Crossing the Bridge, über Musikszene.
Aber da geht es über die Szene in Istanbul, ne?
Genau, ja. Aber ja. wenn man da so mal so einen Eindruck haben möchte. Und was wollte ich sagen? Aber auch, wer mal einen Hit hatte in Deutschland, auch irgendwann vor 20 Jahren, war doch Tarkan.
Tarkan.
Genau. Ja. Sehr beliebt.
Stimmt.
Was ist aus Tarkan geworden?
Ich weiß von jemandem, der ein Tarkan-Konzert besucht hat und er wäre wohl sehr betrunken gewesen und hätte das Konzert abbrechen müssen.
Okay.
Das ist in den Nullerjahren gewesen allerdings auch.
Ja, ich sehe aber gerade hier bei Wikipedia, er veröffentlicht weiterhin fleißig Singles. Genau. Aber wenn man mal einen Deep Dive machen möchte, so in diese verschiedenen Musikkulturen, da bietet sich, glaube ich, so die türkische Musikkultur da durchaus an.
Ja.
Ich habe mich mal mit einem Plattensammler unterhalten, der irgendwie sagt, also so ein Vinylfreak, der mir dann erzählte, ja, und irgendwann hat er dann so den afrikanischen Kontinent entdeckt. und diese ganzen musikalischen Subkulturen. Und irgendwann war er auch einfach nur verzweifelt, weil er dachte, es gibt so viel Musik auf der Welt, wann soll ich das alles hören? Und ich will das aber, ich will das alles kennenlernen, ich will das mich mit all dem Zeug beschäftigen.
Ja, und was ja passiert mittlerweile ist ja durch diese ganzen Angebote, digitalen Streamingdienste, wo du eigentlich alles hören könntest, ist ja, dass du letztlich aber trotzdem immer wieder die gleichen Platten hörst, weil du denkst, was soll ich hören? Ah, nehme ich wieder die. So, also mir geht's so.
Na, mir nicht.
Im Flugzeug höre ich, habe ich immer so 3-4 Platten, die ich dann immer wieder im Flugzeug zum Beispiel höre.
Ja, doch, ich habe natürlich, ich habe so Playlisten und bestimmte Klassikalben, die ich so zur Stimulation, zu bestimmten Zwecken höre. Ich muss aber sagen, ich höre wirklich, auch über die Jahre merke ich, dass ich auch so überhaupt das System-Streaming besser verstanden habe für mich. Also ich höre so viel auch altes Zeug aus allen Jahrhunderten und bin wahnsinnig glücklich darüber, dass ich irgendwie, was weiß ich kann halt einen Text über Musik lesen und dann direkt die Platten dazu hören.
Ja, das ist mega. Das ist doch so also geil. Ja, das ist mega. Ja. Das wird natürlich genutzt. Ich meine, wenn wir recherchieren für einen Podcast, diese Folge ist natürlich auch wahnsinnig gut durchrecherchiert.
Alles, wir haben uns ja durch einen kompletten Bosporus gehört. Das merkt ihr ja.
Genau. Aber es gibt es ja manchmal. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man tatsächlich irgendwelche Texte vor sich hat. Ja. Und das alles gleich nachhören kann. Also gerade so, wenn man sich mit Jazz befasst und so und diesen ganzen Biografien, so um das so nachzuvollziehen, das ist ja wirklich so geil.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen.
Ja, also ich finde es halt tatsächlich krass heutzutage die Vorstellung, dass ich natürlich früher irgendwie ein Buch über Musik gelesen habe und dann nicht diese Musik sofort hören konnte. Sondern mir dann quasi, wenn ich ein Buch über Klassikmusik oder über Jazz, das Jazzbuch von Joachim Ernst Behrendt, gelesen hat, das ich mir irgendwann als Schüler gekauft habe, dann konnte ich ja gar nicht hören, was er da beschrieben hat.
Nee, genau. Muss es ihm glauben.
Ja, das ist ja total krass. Und heutzutage, ich kann das alles sofort hören.
Ja, genau, das nachzuvollziehen, was Miles Davis Biografie, Autobiografie zum Beispiel, das war ja so eine Art Bibel damals, aber das nachzuvollziehen, wie der da halt ja durch die Dekaden jagt und alle 10 Jahre sich irgendwie neu erfindet und das nachzuvollziehen, was das dann eigentlich immer jeweils musikalisch bedeutet, das war eine ganz schöne Aufgabe.
Ja, also, total.
Du liest halt zeitgleich die ganze Zeit so, ja, und dann habe ich das erfunden und dann kommt irgendwie Funk und dann kommt irgendwie, habe ich ein bisschen Free gemacht und also, oder keine Ahnung, und du musst es ihm halt einfach irgendwie glauben, so, ne, und das geht zu der Zeit war das nicht einfach mal eben mit einem Klick nachvollziehbar, sondern irgendwie großen Aufwand betreiben, bis du das irgendwie gelernt hast und so.
Ja, genau, das steht auch in Miles Davis Autobiografie stellvertretend für viele so Musikbücher, die man so liest. Aber ich hatte auch, ich glaube, als wir die Cool Jazz Folge gemacht haben, hatte ich nochmal 100 Seiten in der Miles Davis Biografie gelesen und merkte, ich lese das Buch jetzt zum zweiten Mal. Ich hatte das als auch, glaube ich, als Schüler oder junger Student gelesen und merke, ah, jetzt kann ich es plötzlich anders lesen, weil ich quasi genau diese Platte, um die es gerade geht, sofort hören kann. Das ist Wahnsinn. Super.
Im Oktober 1956 jedoch explodierte Davis während eines Auftritts im New Yorker Café Bohemia und machte Coltrane wegen seines schlampigen Äußeren und seiner Unpünktlichkeit Vorwürfe. Davis zufolge war der Saxophonist derart weggetreten, dass er darauf überhaupt nicht reagierte. Empört schlug der schmächtige Trompeter seinem hochgewachsenen Mitspieler zuerst ins Gesicht und dann in den Magen. Coltrane wehrte sich immer noch nicht. Ein verblüffter Thelonious Monk, der die einseitige Auseinandersetzung verfolgt hatte, ging dazwischen und bot dem Saxophonisten anschließend an, bei Davis auszusteigen und in seiner Band mitzumachen. Ein Mann von höherer Selbstachtung hätte möglicherweise zurückgeschlagen oder wäre zumindest türenschlagend verschwunden. Aber Coltrane war ein überaus bescheidener und friedfertiger Mann. Außerdem konnte er als frisch gebackener Ehemann und Vater, er hatte ja immer kurz nach seinem Einstieg bei Miles geheiratet, der mit seiner Familie gerade erst nach New York umgezogen war, und als Drogensüchtiger, der immer neuen Stoff brauchte, ganz einfach nicht auf das Geld verzichten. So kehrte er trotz der Schläge in den folgenden Monaten mehrfach vorübergehend zu Miles zurück, doch auf dessen Wutausbruch folgten neue Enttäuschungen. Und im April 1957 riss Davis der Geduldsfaden. Er feuerte sowohl Coltrane als auch Jones wegen ihres Junkie-Scheiß und ersetzte sie durch Sonny Rollins und Art Taylor. Da frage ich mich auch so ein bisschen, ob das geklappt hat. Sonny Rollins war da auch gut dabei, oder nicht?
Ja, zu der Zeit wahrscheinlich dann nicht. Weiß ich nicht genau. Oder er war eine andere Art Junkie, der ein bisschen... Es gibt ja immer so diese produktiven Junkies und die...
Ich dachte nur, diese Anekdote könnte dich interessieren, und es geht ja um Gewalt auch.
Ja.
Lohnt sich Gewalt.
Jazz in dem und Gewalt.
Fall, ja, Jazz und Gewalt, immer ein spannendes Thema. Ja. Also es wird sich geprügelt im Jazzclub, auch wegen Junkie-Scheiß und so. Und weil jemand irgendwie nicht anständig aussieht und nicht den richtigen Anzug trägt. Oder halt, ich glaube, der Anzug war fleckig oder irgendwie sowas, ne? Und lohnt es sich, weil letztlich hat Thelonious Monk dann ja gesagt, nö, dann will ich aber lieber bei Coltrane mitmachen. Und nicht beim Aggressor.
Ja, aber was dann ja passiert ist, ist, dass es ja trotzdem weiterhin Alben gab von Coltrane und Miles Davis an irgendeinem
Punkt. Die haben dann halt immer noch Kind of Blue danach aufgenommen,
muss man auch sagen. Also, ja, so schlimm wird es nicht gewesen sein.
Vielleicht tat es nicht so doll weh.
Ja, ich weiß nicht, wobei man sagt ja über Miles Davis, weiß man ja, dass er Boxen trainierte.
Ja.
Und hat wahrscheinlich schon einen ganz guten Schlag, aber...
Wird ja gesagt, der schmächtige Trompeter. Also ist übrigens aus Ashley Kahn, Love Supreme, das ist ein Werk über Love Supreme.
Ja, wer heilt, hat recht. Wie sagt man?
Wer heilt, hat recht?
Ist das nicht so ein Spruch aus der Heilkunde? Und dann halt so, wenn so ein... man weiß es jetzt ja nicht. Hat sich jetzt John Coltrane danach besser angezogen?
Er ist dann ja auch irgendwie vom Stoff runtergekommen irgendwann. Könnte ja man auch sagen, vielleicht war das ein Schlüsselerlebnis.
Ja.
Ich glaube, 59 oder 58, 59 hat er, glaube ich, irgendwie dann so auf eigene Faust einen Entzug gemacht. Und der hat dann ja bis zu seinem Tod einigermaßen gehalten. Also hat gehalten, er hat dann kein Heroin mehr genommen. Und ich glaube, gar keine Drogen am Ende mehr. Aber man sagt ja trotzdem, hatte seinen Tod irgendwie was damit zu tun, dass er mal so viel konsumiert hat. Aber trotzdem, man könnte ja vielleicht sagen, ja, gut, er hätte Thelonious Monk in der Band haben können. Die haben dann ja auch irgendwie legendäre Konzerte gespielt. Und da gibt es ja auch Aufnahmen zu und so. Aber... eigentlich gar nicht zu seinem Nachteil. Vielleicht ist er sogar durch diese Gewaltepisode von den Drogen losgekommen, hat Thelonious Monk bekommen. Deswegen ist es vielleicht gut, ein Opfer zu sein und sich mal richtig verprügeln zu lassen.
Hast du da Erfahrung? Hast du mal dich geprügelt mit Bandkollegen?
Nee, aber es wurde mir Prügel angedroht. Ich möchte diese Geschichte nicht erzählen.
Ja, genau, weil ich muss auch sagen, so innerbändliche Gewalttaten, also über Anschreien ist es auch bei mir nie hinausgegangen.
Ja.
Aber ich erinnere mich gerade nicht, wenn habe ich es verdrängt. Mir kommt eine Situation in den Kopf, wo ein Bandleader mal von der Bühne sagte zu einer Besoffenen im Publikum, ich komme da gleich runter und schrie sie an. Das weiß ich, dass mich das sehr unangenehm berührte. Und dann auch, das glaube ich, tatsächlich auch das letzte Konzert mit dieser Person war, die ich gespielt habe. Es war auch irgendwie das Abschlusskonzert von so einer Rutsche. Aber ja, sowas gibt es durchaus auch. Da kann man mal peinlich berührt sein, wenn Leute so die Fassung verlieren, finde ich.
Ja, wenn man so in dieser Zeit liest, ja, in den 50er Jahren und einmal irgendwie Miles Davis dann irgendwie mal auftaucht und so, hat ja Gefühl, der wurde sich die ganze Zeit geprügelt im Jazzclub.
Ja.
Scheint irgendwie oft vorgekommen zu sein. Die hatten irgendwie ihre Emotionen nicht unter Kontrolle und ihre Fäuste auch nicht.
Nee. Also ich kenne das so ein bisschen, als ich habe ja früher viel auf der Reeperbahn gespielt im Irish Pub. Da war die Stimmung schon gerne mal stark aufgeheizt. Da gab es natürlich aber auch dann Türsteher und sowas. Also das war wahrscheinlich das krawalligste Publikum, vor dem ich so konzertierte. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einer anderen Band, einer Coverband, dass da ein Veranstalter uns die Gage nicht zahlte. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass der Schlagzeuger dann irgendwann zu mir sagte, weil wir auf dem Weg zu einem anderen Gig waren, komm, wir fahren da mal kurz vorbei. Und sagte dann zu mir, ich rede, du musst einfach nur daneben stehen und böse gucken. Und dann sind wir so zu dem, und dann haben wir bei dem geklingelt und standen also bei dem vor der Tür. Und der sagte dann, hey, wo ist unsere Kohle? Und, drängte dann halt diesen Veranstalter dazu, so an seinen Computer zu gehen und irgendeine Art Online-Banking zu veranlassen.
Aber also, das ist ein entscheidendes Erlebnis gewesen für dich, weil ich weiß, dass du mir das auch irgendwann mal vorgeschlagen hast, als ich meinen Kompressor nicht wiederbekommen habe.
Ja, ja, genau. Aber ich fand das wirklich irgendwie gut, weil das waren auch so ältere Kollegen, mit denen ich da zusammenspielte. Also eher so Richtung 20 Jahre älter. Und da dachte ich so, ah ja, guck mal, das ist alte Schule. So hat man das früher gemacht. Weißt du, diese Zeit mit dem Geldkoffer und so. Ein anderer Kollege erzählte mir auch irgendwie mal eine Geschichte von so einem Musikanwalt, der immer so eine Gaspistole in seinem Koffer mit sich rumtrug und so, um irgendwie Veranstalter da irgendwie zu bedrohen. Und so, das ist leider diese gute alte halbmafiöse Zeit im Veranstaltungsbetrieb, die haben wir gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Heutzutage ist ja alles hier immer so Betriebsklima und Aufrechnungen. Und so. Das ist ja alles, das gibt es glaube ich alles gar nicht mehr, aber diese gute alte Zeit.
Aber genau, nochmal dokumentiert, das ist ja auch in der traurigen Dokumentation über die Band Anvil, The Story of Anvil. Ich glaube, das endet auch damit in einer Prügelei mit dem Veranstalter in Tschechien oder so, wo irgendwie die Band sich nicht anständig bezahlt fühlt und dann wird geboxt.
Ja.
Miles Davis auch sich oft mit Veranstaltern geboxt.
Auch. Ja, finde ich auch okay. Also wenn, wir hatten auch bei den Tourregeln, war da auch, dass der lass dich nicht aus der Garantie rausquatschen, vielleicht einfach Schelle. Hast du ein Problem? Geh weiter. Zack.
Ja, hast du ein Problem, geh weiter, genau.
So, kein Bock mehr mit den Arschlöchern absägen. Das ist auch ein Kumpel von mir. Moin, Werder. Das ist, ich finde das durchaus okay. Und Fries, aber als wir über das Thema Verleihen gesprochen haben, haben wir über deinen Kompressor da geredet?
Nee, ich habe ihn ja auch nicht verliehen, sondern der war in Reparatur.
Der war in Reparatur. Also bei mir gibt es auf der Verleihfront übrigens auch noch nichts Neues.
Ja.
Also der Kontrabass ist immer noch nicht wieder da.
Der Kompressor ist wieder da, alles gut. Ja,
alles gut.
Ja.
So, nochmal ein kleines Jazz-Segment. Wir starteten ja bei den Standards. Ich hatte irgendwie jetzt doch in den letzten Wochen irgendwie immer so Raum zu Hause zum Üben, wieder viel Kontrabass geübt, weil ich irgendwie auch so dachte, okay, dieses Jahr gibt es doch einige Kontrabasskonzerte, die ich spielen muss. Und ich habe wirklich, muss man auch sagen, die letzten Monate durch Eisenbahntour, durch mein Weihnachtsmärchen da in Wiesbaden und so, wirklich monatelang irgendwie das Ding in der Ecke stehen lassen, sind wir mal ehrlich. Ja. Und jetzt so die in den letzten Wochen versucht mal wieder so eine Kontrabass-Überroutine aufzubauen. Was üben wir da? Tonleiter, du kennst es. Rauf, runter.
Und ey, muss mich noch mal kurz, entschuldige, ich unterbreche, aber ich muss mich für diese Schumann-Übung bedanken, Felix. Du hast sie mir Brahms geschickt. Letzte, ja, Brahms war das, ne?
Ja. Wie geht ja, das hau nochmal? Mal raus, hau raus, hau raus. Üben hilft.
Und jetzt geht's weiter. Okay.
Ja.
Es zieht auf jeden Fall langsam. Ich muss ein bisschen langsamer eigentlich gehen, aber ich will die Leute nicht so langweilen.
Ja, ist gut, ne?
Es geht noch weiter in ähnlicher Struktur, sag ich mal.
Ja.
Es ist wirklich eine tolle Übung, weil ich bin ja letztes Jahr gebrandmarkt gewesen durch Sehnscheinentzündung. Ja, und das hilft wirklich wahnsinnig gut dafür, die Sehnen zu dehnen. Das muss ich eigentlich auch öfter machen und so. Und das ist eine tolle Übung dafür, um einfach warm zu sein. So.
Ja, habe ich dir ja gesagt. Na, es ist ganz komisch. Ja. Also das ist ihr seht es jetzt nicht, aber es ist quasi so eine Arpeggio Übung, wo die Hände relativ weit gespreizt sind. Ne? Das ist, glaube ich, der Trick. Und dann immer so eine Drehbewegung von links nach rechts machen, so ein bisschen wie Gelenk ausdrehen. Und das ist irgendwie so eine Art Workout, ne?
Ja.
Und interessant.
Muskelübung. Ja.
Genau, interessanterweise Johannes Brahms. Es funktioniert ja so.
Ja.
Jetzt komme ich schon wieder nicht mehr hinterher. Ach so.
Ja,
also wie eine ganz interessante Art, sich da so durchzutransponieren, ne?
Ja.
Nee, Quatsch. Was mache ich denn?
Es geht mit C-Dur los, dann C-Moll. Ja. Dann.
Genau.
So, da geht es immer einen Halbton hoch.
Genau, aber irgendwie so. Also
und dann mit Dur-Moll, Dur-Moll.
Immer so diese Dominante so andeutet. Es gibt da so eine ganz interessante Transposition drin gleichzeitig. Es ist also, weil du ja auch sagtest, üben soll immer musikalisch sein.
Ja, das fand ich jetzt nicht. Das muss nicht sein. Ich habe das wirklich als Muskelübung.
Nee, ich finde aber, es klingt musikalisch.
Weil irgendwie so eine weil ganz ich ein musikalischer Typ bin, ne?
Also nein, also ja, also das auch. Aber einfach auch, ich finde es eine ganz pfiffige Art, da sich durchzutransponieren.
Ja.
Also, wenn man das vergleicht mit anderen Übungen.
Mit Hanon oder so.
Ja, genau.
Wo man einfach nur so.
Ja. Genau.
Den vierten Finger.
Das
übt. Ja.
Ja, genau. Das ist scheußlich.
So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich was anderes sagen.
Ich wollte aber ist gut. Ich bin sehr froh über deinen Beitrag, weil ich wollte genau ein bisschen über Üben reden. Was übt man eigentlich? Weil ich noch mal drüber nachgedacht habe über das Thema Übehilfe. Wir kommen ja aus einer Zeit, da hatten wir eigentlich Noten, ein Metronom und Jamie Abersholt vielleicht noch, wenn es hochkommt. Jamie Abersholt, das waren so Playalongs, zu denen man spielen konnte. Genau. Und mittlerweile sind wir ja im 21. Jahrhundert angekommen, also so richtig angekommen. Und ich habe mich gefragt, was man eigentlich alles so digital so zum Üben noch so benutzen kann.
Mhm.
Und mir ist dann aufgefallen, dass ehrlich gesagt, ich letztes Jahr irgendwann mir ein neues iPad gekauft habe.
Ja.
Ich hatte ja so ein iPad als Notenlesehilfe, wie viele Leute. Und zwar ein iPad, ich glaube, das erste R, also uralt. mittlerweile. Und das habe ich vor allen Dingen zum Notenlesen benutzt, weil man öfter mal irgendwie so in Situationen kommt, wo man Noten digital liest bei Gigs oder so, ist dann praktischer als Zettel. So, jetzt habe ich mir mal ein neues iPad gekauft. Also kein brandneues, aber so ein großes
DIN A4. Läuft bei dir.
Genau, ja, bei mir läuft's. Also das ist so ein großes. Und ich habe aber gemerkt, ich benutze das doch auch gerne jetzt im Überkontext, weil man zum Beispiel das gute alte iRealBook darauf einfach besser lesen kann als auf einem kleinen Handy. Ist auf dem iPad einfach schöner.
Genau dafür habe ich es auch schon überlegt, ehrlich gesagt. Ja, genau.
Genau. Dann und
da. Wieder dann doch mal so Noten oder Sheets auf dem. Dann hast du nicht so diese Zettelwirtschaft und so. Das irgendwie ist es genau. Aber wir wollen jetzt keine Werbung machen für diese Tablets.
Ja, doch, also nein.
Es gibt ja auch andere gute Anbieter. Es muss ja nicht das teure Apple.
Nein, iPad wir sein. Können auch Werbung machen für Notenbücher oder Drucker. Ganz toll.
Genau. Also, gute Drucker von Brother, so schwarz-weiß.
Ich merke bei mir, ich habe ein HP. Ich merke bei mir, ich spiele lieber aus Noten. Ich drucke mir eher was aus, als ein PDF auf dem iPad zu lesen. Sag ich ganz ehrlich. Also, weil ich finde es angenehmer für die Augen. Und ich bestelle mir auch eher dann nochmal ein Notenbuch, als mir pirateriemäßig das PDF aus dem Internet zu holen. Einfach nur, tatsächlich aber auch aus Bequemlichkeit, weil ich bin dann eher bereit, ein bisschen Geld zu zahlen und dafür aber das in Papier zu haben. Genau, aber jetzt das iPad. Ich finde dann
auch, spricht aber jetzt ja wieder gegen das iPad.
Genau, aber das iPad kann halt dann doch andere Sachen. Finde ich ganz toll. iRealBook, weil ich da mit einem Kollegen neulich drüber sprach, der sagte, iRealBook, er findet eigentlich so Jazzüben zum iRealBook bringt nichts, weil es irgendwie so maschinell und macht keinen Bock. Hast du auch schon mal gesagt?
Ja, geht mir auch so. Ich mache das manchmal auch, wenn ich halt die Stücke lernen muss, einfach damit man so die Geläufigkeit irgendwie hat. Aber es fühlt sich nicht an wie ein
Da wollte ich aber nur noch mal hinweisen beim iRealBook. Das hat diesen Universitätsmodus unten in der Ecke. Und das stimmt einfach so zum iRealBook Walking Bass oder Solo spielen. Ist jetzt nicht so inspirierend. Aber was das iRealBook kann, ist auch so eine Art Workout. Nämlich zum Beispiel diesen Modus, dass bei jeder Wiederholung sich die Tonart ändert. Man kann dann so einstellen, Halbton höher. Und das ist super. Also das sind halt wirklich ganz tolle Übermöglichkeiten, die ermöglichen, überhaupt mal anders zu üben, als man das früher gemacht hat. Ja. Nämlich halt so eine Art Playback zu haben. Oder auch, man kann auch das Tempo steigern im iRealBook. Ja. Dass jeder Chorus 10 BPM schneller wird. Genau, finde ich genial. Ja. Und man kann sich auch selber Playbacks machen. Ich habe mir auch übrigens schon für Lambert-Songs zum Üben da im iRealBook da Playbacks gemacht.
Ja, für gedanzt. Kann da jetzt jeder drauf zugreifen?
Nein,
könnte
ich mal auch probieren, irgendwo in ein Forum hochzuladen. Aber gedanzt zum Beispiel, die Akkorde, weil ich da was ausprobieren wollte, die habe ich mir ins iPad mal einprogrammiert irgendwann. Dafür ist es gut. Und tatsächlich auch so ein neues iPad, muss ich sagen, der Sound von diesem iPad ist so gut, dass ich dann auch keine Kopfhörer brauche.
Ah, okay.
Also finde ich, also ist ausreichend. Mhm. Finde ich sehr gut. Also dafür iRealBook. Gut, so, jetzt habe ich euch noch was erzählen. Genau, ich habe nämlich so ein bisschen zum Bogen üben die guten alten Simandl-Etüden. Das sind so Kontrabass-Etüden, die auch sehr so Orchesterstellen ähneln, also viel so tiefe Lage, irgendwie ganz gut zum Bogenspiel, übe ich gerade auch immer. Und da habe ich auch tatsächlich von Hal Leonard gibt es da so hochwertige Playbacks zu. Also so eingespielt, auch auf dem iPad, in der iCloud, abspielen übers iPad, Notenbuch daneben, iPad auf dem Notenständer, super Überhilfe, mobile Überhilfe, ganz toll. So, und jetzt dritte Sache, was ich dir anbieten wollte, da bin ich durch mit meinem Übersegment, hatte ich schon mal vor einigen Folgen gemacht, habe ich jetzt nochmal ausgebaut. Was machen wir, wenn uns Jamie Abersholt zu langweilig ist und das iRealBook zu maschinell? Die KI kommt ins Spiel. Ich habe jetzt wirklich mir nochmal für einen ganzen Batzen so Jazz-Standards von Miles Davis-Aufnahmen, Dexter Gordon-Aufnahmen mir den Bass rausgerechnet.
Ach so, einfach
ich benutze Lalal AI, das geht mittlerweile aber auch im Logic und sowas, ne?
Ja, genau.
Dieses Stamp-Splitter.
Ja.
Ich finde jetzt für Kontrabassisten, geht bestimmt auch für Klavier, das Klavier rausrechnen. Ich finde es total genial. Es macht richtig Spaß, einfach zu historischen Jazzaufnahmen zu spielen, wo der Bass rausgerechnet ist. Weil natürlich interagiert man nicht wirklich mit den Musikern, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich stelle mich timingmäßig auf Philly Joe Jones ein oder Jack DeJohnette und man spielt auch irgendwie mit den Solisten mit. Das macht irgendwie wirklich Spaß.
Also man kennt die Aufnahmen ja auch besser, ne? Also hast du das mal gehört und so.
Ja, aber auch teilweise Aufnahmen, die ich noch nicht so gut kenne und die ich dann kennenlerne durchs Üben. Kann ich wirklich nur mal empfehlen, also Schlagzeuger, Gitarristen, Pianisten, Bassisten können sich da ja was rausrechnen. Ich weiß nicht genau, ob man als Bläser sich dann, kann man sich vielleicht ein Saxophon rausrechnen lassen und hat dann so eine Art Elbershold. Keine Ahnung. Ja. Aber ich finde das wirklich toll. Das macht wirklich richtig Spaß und ich habe das Gefühl, das bringt einen irgendwie weiter.
Du brauchst ja irgendwie dann die Files, die du dann in dein Logic eingibst und so. Du hast genau. Ja oft gar keine MP3s mehr. Aber so.
Ja, jetzt kann ich dir einen Tipp geben. Da gibt es YouTube to MP3.
Ja. Ich wollte nur die Leute darauf hinweisen. Ich weiß nicht, darf man für sowas Werbung machen? Keine
Ahnung. Nö, man könnte es so machen. Ich habe das natürlich alles gekauft, aber ich sag nur, man könnte es natürlich so machen, wenn man es so machen würde. Nee,
ist ja nur tatsächlich ein Ding, dass mit diesen Files oft gar nicht mehr umgegangen wird. So.
Genau.
Also, vor allem bei der allgemein konsumierten Musik, bei dem, was du so hörst, weil gestreamt wird und so. Oder? Wir kennen das ja noch, dass das alles auf dem Rechner irgendwo liegt und so. Bei den, mein erster weißer Mac, riesengroße Musikbibliothek.
Ja.
In-house.
Absolut richtig. Genau, wollte ich nur nochmal sagen. Und dadurch wird das iPad, weil man auf dem iPad jetzt natürlich auch diese Dateien abspielen kann, einfach über diese iCloud-Dateien-App, kann ich jetzt meine Bass rausgerechneten Dateien abspielen. Und auch da reicht mir bei dem großen iPad irgendwie der Sound vom iPad selber.
Ja.
Den finde ich okay zum Üben, wenn man halt irgendwie keine Kopfhörer reinmachen will oder nicht vor der guten Abhöre steht, hat man so mit dem iPad einen mobilen Überhelfer.
Ja.
Wollte ich nur nochmal für werben, also für das Tablet im Überalltag und vielleicht über Ideen. Du bist natürlich eher analog unterwegs mit den Brahms-Quälübungen, finde ich
ja,
gut.
Ich habe mir das nicht ausgedruckt. Ich habe es dann vom Computer abgelesen.
Ach so, weil ich dir ein Bildschirmfoto geschickt habe.
Und was ich dann natürlich sofort mache, ist das auswendig zu lernen.
So ja, das ist gut. Ja, das finde ich gut. Hast du sonst auch Übetipps für uns?
Auswendig lernen, ja. Okay. Dann brauchst du keine Noten. Okay. Nee, da machen wir jetzt nicht weiter. Ich habe ja viel geübt jetzt.
Ja.
Brahms. Ich dachte, es wäre Schumann gewesen, aber du hast recht, Brahms. Ist ja auch egal. Einer von den alten Recken halt.
Ja.
Zwei Sachen.
Ja.
Erstmal, ich habe die Filmanalyse gehört über den Film Train Dreams, ja.
Ja.
Und da fällt Wolfgang M. Schmidt auf, dass die ganze Zeit, also er findet den Film so ganz gut. Und ich habe den auch geguckt und so und ihm fällt irgendwie auf, dass die ganze Zeit so ein Klavier erklingt, als würde da eine Decke drüber gelegt worden sein. Was meinst du, könnte er damit gemeint haben?
Filz.
Filzklavier. Ja. Und ich höre mir das so an, ich meine, ich finde, das ist noch gar nicht so krass, aber trotzdem, das fand ich interessant, das Filzklavier hat es in die Filmkritik geschafft. Das hat ihm nicht so gut gefallen. Es meinte, er bräuchte mehr Ausdruck, mehr Statement in der Musik.
Gut.
Es wird zu viel gewabert. Musikalisch, ansonsten fand ich den Film ganz gut. Ich fand ihn auch gut, aber ich finde dann immer, wenn ich die Filmanalyse höre und Wolfgang sagt, der Film war gut, dann finde ich den auch immer gut. Ich muss mir eigentlich immer eine eigene Meinung lernen zu bilden auch. Ich weiß nicht, was er zu Highlander sagt. Und jetzt einmal nochmal kurz an die Community da draußen. Ja, wir haben irgendwie seit letzter Woche, weiß nicht, gehen die Klicks durch die Decke. Und mich beunruhigt das so ein bisschen.
Ja.
Weil vorher waren wir so eine kleine, liebe Familie. Da musste man keine Angst haben vor dem großen Shitstorm.
Ja.
Und mittlerweile ist die große Verantwortung da. Also irgendwie sind die Klicks auf einmal verdreifacht oder so. Und ich würde gerne mal wissen, warum denn eigentlich?
Ich habe das gar nicht verfolgt. Ist es so? Wir sind verdreifacht.
Ja, also teilweise wirklich diese und letzte Woche so.
Ja, was ist da los?
Ja, genau. Und ich fange dann an zu googeln und nachzuvollziehen, werden wir irgendwo erwähnt oder so. Man kann das nicht nachvollziehen. Ich auf jeden Fall nicht. Ich bin zu doof. Das heißt, für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, also sofern es sie denn gibt, vielleicht ist es ja auch
Bot.
Das ist ein Clickbot. Clickbot aus Indien, weiß man nicht. Aber wenn es euch wirklich gibt, dann meldet euch doch mal und erzählt bitte uns, wie ihr von diesem Podcast Wind bekommen habt. Sind wir auf irgendeiner Startseite gewesen oder irgendwas, keine Ahnung? Oder ist halt einfach das Thema Jazz mittlerweile so angesagt, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda jetzt langsam greift? Wir würden das gerne wissen. Ich meine, weil dann könnten wir gezielter auch in die Richtung arbeiten. Also einfach interessant so. Deswegen meldet euch doch mal. Das ist sowieso ja ein Mitmach-Podcast. So.
Ja.
Ist ja nicht so, dass jetzt die Interaktion größer geworden wäre, wir auch 3-4 Mal so viele Nachrichten bekommen hätten oder so. Das ist ja nicht so.
Nee.
Aber die Leute wissen das vielleicht nicht. Die Leute, die neu sind, dass sie halt auch hier hin und wieder mal sagen müssen, wie es ihnen so geht, was sie beschäftigt, was sie so üben und so. Und jetzt ganz wichtig, wie habt ihr überhaupt mitbekommen, dass hier über Jazz geredet wird? Das würde mich interessieren. Ja, ansonsten würde ich sagen, bin ich fertig. Also ich würde jetzt am Ende nochmal vielleicht diese Übung spielen.
Ja, das finde ich gut. Genau, dann verabschieden wir uns und statt der Outro-Musik hört ihr jetzt diese Übung. Tschüss!